ARD.
HR Info Kultur.
Mit Lara Schehada. Eine Hungerkatastrophe, Zehntausende Tote und ein Krieg in Gaza, der nicht aufhört. Alles, was man im Moment über Palästina sieht und hört, ist eine gewaltvolle Geschichte des Kriegs. Aber was wissen wir eigentlich über die Kultur Palästinas, die traditionellen Instrumente oder den Goethe-Palästinas Mahmoud Darwish? Wahrscheinlich eher wenig. Und genau darum soll es in dieser Sendung gehen. Um Geschichten aus der Kultur Palästinas.
Mit der gesamten Familie zusammenzusitzen, es gibt irgendwas mit Reis und Hähnchen und Joghurt zu essen. Und danach gibt's Kaffee, dann gibt's Wassermelone und dann gibt's wieder Kaffee oder Tee und eine viel zu süße Brause. Das ist palästinensische Kultur für mich.
I remember my grandfather's stories, how he used to go to the land, plant lemon and olive trees.
Ein Bild von Märkten, wo bunte Keramik und Besteck aus Olivenholz angeboten wird. Überall kleine Cafés, wo Menschen auf Plastikstühlen sitzen und Tee trinken.
Wir wissen alle, wir kennen alle die gleichen Songs. Menschen, die sich abends treffen und dann wird gesungen und
dieses, man trifft sich zum Tee trinken oder man trifft sich, um gemeinsam zu essen. Der Tisch steht voll mit verschiedenen Speisen. Jeder nimmt sich aus der Mitte.
Etwa 200.000 Palästinenser leben in Deutschland, also die größte palästinensische Community in Europa. Eine von ihnen ist Autorin Alina Jabarin. Mit ihr sprechen wir gleich ausführlich über ihre Zeit in Palästina. Es sind kollektive Erzählungen dieser Diaspora, die zusammen ein Bild ergeben von Palästina.
Wir haben die Stadt verlassen. Was ein trauriges Exil. Das Land der Großzügigen. Sie werden uns nie nehmen, was wir in uns tragen. Schick Grüße nach Jericho. Und bitte grüß das Deira, du freier Vogel.
Deira, das ist der Name eines berühmten Hotels in Gaza. Der palästinensische Künstler Saint Levant besingt ein strahlend rotes Gebäude mit wunderschönem Blick übers Mittelmeer. Im Jahr 2000 gebaut, im Dezember 2023 zerstört. Saint Levant ist gleichzeitig der Sohn des ehemaligen Hotelinhabers. Und er ist international extrem erfolgreich. Allein dieses Lied hat 10 Millionen Aufrufe auf YouTube. Seine Fanbase, die palästinensische Diaspora. Auch auf dem Song zu hören, MC Abdul, ein 15-jähriger Junge aus Gaza, jetzt in den USA. Ein Lied über das Hoffen und Bangen, dass es der Familie gut geht. Das haben alle Stimmen, die sie bisher gehört haben, gemeinsam. Sie leben in der Diaspora, halten aber an ihrer Kultur fest. Gleichzeitig ist es schwierig, über Palästina zu sprechen. Viele Menschen in Deutschland verstecken, dass sie Palästinenser sind, aus Angst. Sie haben zum Teil auch keine Staatsbürgerschaft, die sie schützt. Umso mehr ein Grund, mit Alina Jabarin zu sprechen. Sie ist Deutsch-Palästinenserin, Journalistin und Autorin. Sie kennt Palästina und Israel wie wenige andere. 3 Jahre hat sie zuletzt im Westjordanland gelebt. Und ihre Perspektive ist einzigartig, denn sie ist eine der Palästinenserinnen mit israelischem Pass. Ihr erstes Buch, Der letzte Himmel, ist gerade bei Ullstein erschienen und schon jetzt auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Frischer Dattel- und Mandelsaft wurde in unbeschrifteten Plastikflaschen verkauft, ebenso wie bunte Laternen und die kleinen Pfannkuchen, die man nach dem Iftar zu Hause mit Mandeln und Zimt oder süßem Käse füllte und anschließend mit Sirup übergoss. Bist du Typ Kataif, Walnuss oder Kataif Käse? Lautete eine gängige Frage. Ich bin Typ Walnuss. Irgendwann dann, kurz vor Sonnenuntergang, wurden die Straßen plötzlich schlagartig leer. Aus jedem Haus duftete es und aus den Fenstern hörte man sich Familienmitglieder gegenseitig anschreien. Jaba, wir haben Zwiebeln vergessen! Khaled, geh raus und kauf Brot! Nura, schaff deine Geschwister aus der Küche! Je näher der Ruf des Maghreb-Gebets rückte, desto gefährlicher wurde der Straßenverkehr. Familien und Freundinnen kamen zusammen, kaum jemand verbrachte einen Abend allein. Jedes Iftar richtete ein anderer Bruder, Schwager oder Cousin, eine andere Tante, Großmutter oder Kollegin aus. Jetzt rasten all diejenigen, die zu spät kamen oder vergessen hatten, essentielle Bestandteile des Abendessens zu besorgen. Rote Ampeln verloren an Bedeutung. Jugendliche standen in farbigen Westen am Straßenrand zwischen Städten und an Kreuzungen und verschenkten Wasser und Datteln an diejenigen, die zur Zeit des Fastenbrechens noch unterwegs waren. Während jedes Ramadan hatte ich den Beifahrersitz und Fußraum meines Autos voll mit diesen Gaben, denn ich war häufig zu spät und griff immer zu. Nach dem Maghrib-Gebet hörte man aus den Wohnungen und Häusern die Löffel klappern. Ich liebte Ramadan. Mir gefiel es zu wissen, dass in genau diesem Moment alle im gleichen Rhythmus lebten, gleichzeitig die Minuten zählten. Plötzlich fühlte ich mich unmittelbar mit denjenigen verbunden, die Ramadan in Gaza, in unerreichbaren Enklaven des Westjordanlandes und in den israelischen Gefängnissen verbrachten. So fasteten auch viele, die eigentlich weniger gläubig waren. Christinnen, wie das Ehepaar, deren Wohnung ich anmietete, kochten für ihre muslimischen Freundinnen und nahmen wiederum gern die zahlreichen Einladungen an, die während dieses Monats von allen Seiten kamen.
Ich habe Alena Jabarin getroffen und mit ihr über Widerstand durch Kreativität gesprochen, über ein Heilmittel für alle Wunden und vor allem darüber, was für sie palästinensische Kultur bedeutet.
Also es gibt einerseits, glaube ich, das, was man auch so traditionell mit Palästina verbindet, Tatris, die Stickereien, als sehr traditionelles Instrument, die Oud. Aber was ich auch auf jeden Fall erlebt habe, zum Beispiel in Ramallah und Bethlehem, ist eine junge Generation, die total viel Kunst auch kreiert. Es gab in Ramallah regelmäßig so Straßenmärkte, auf denen ganz viele auch junge Frauen Kleidung designt haben, moderne Sachen gemacht haben und aber immer auch Traditionelles mit aufgegriffen haben.
Würdest du dazu trotzdem sagen, es gibt so eine Kultur Palästinas, die alles zusammenhält?
Also ich glaube, was alle verbindet, ist eine Freundlichkeit und eine Herzlichkeit und eine Offenheit. Ich glaube, das ist etwas, was jeder Gast, jeder Besucher, jede Besucherin, der die nach Palästina reist, erleben wird. Es gibt keine Türen, die verschlossen sind. Selbst wenn man durch die Altstadt in Jerusalem spaziert. Die Türen der palästinensischen Häuser stehen immer offen. Also man könnte theoretisch einfach reinlaufen. Ich glaube, das ist etwas, was ich überall in Palästina oder unter PalästinenserInnen erlebt habe, egal ob es Muslime oder Christen waren, egal ob in der Stadt oder auf dem Dorf. Ich habe ja auch im Buch geschrieben, dass eigentlich immer überall irgendwo irgendwelche Lichterketten hingen und man eigentlich nie genau wusste, okay, ist die jetzt noch von Ramadan oder ist das Ostern oder ist das Weihnachten? Und eigentlich konnte man das ganze Jahr über die Dekorationen immer hängen lassen, weil immer irgendein Fest für irgendjemanden gerade war. Ich glaube, diese Kultur der Gastfreundschaft, aber nicht nur in dem Sinne, dass man, ja, weil es sich so gehört, sondern es fühlt sich einfach auch sehr aufrichtig an. Also mein Eindruck war, dass die Menschen ein großes Interesse auch daran haben, Leute kennenzulernen und zu empfangen und sich auch total freuen über jeden, der kommt und ins Gespräch zu kommen.
In deinem Buch schreibst du ja auch, dass du eine Sonderrolle hast, dadurch einfach, dass du einen israelischen Pass hast. Wie hast du dort deine Sonderrolle erlebt oder auch gelebt?
Was sozusagen mein Dortsein geprägt hat, war, dass ich mich ja viel freier bewegen konnte und dadurch viel mehr auch die Kontraste in den Lebensrealitäten erleben konnte innerhalb kürzester Zeit. Also ich war, keine Ahnung, in Tel Aviv und 30 Minuten später bin ich durch den Checkpoint gefahren und war in Ramallah. Und das war nochmal sehr augenöffnend, weil ich glaube, man aus der Ferne oft denken könnte, das sind so zwei Welten. Man hat einmal Israel und Palästina. Und wenn man aber dort ist, dann merkt man, nee, das ist irgendwie eigentlich eine Welt. Das ist alles ganz klein und geht auch ineinander über. Aber es sind auf kleinstem Raum halt völlig unterschiedliche Lebensrealitäten. Und was ich gelernt habe, ist, dass viele Palästinenser im Westjordanland innerhalb ihrer kleinen, manche sagen Enklaven, in ihren Städten bleiben, weil das Reisen sehr aufwendig ist unter Besatzung, weil es sehr lange dauert, weil die Straßen häufig auch gefährlich sind, je nachdem, ob gerade Siedler unterwegs sind oder ob irgendwelche Checkpoints eingerichtet wurden. Das heißt, viele bleiben auch ein bisschen innerhalb ihrer Städte, was, glaube ich, aber auch dazu führt, dass selbst innerhalb des kleinen Palästina es zum Beispiel Gerichte in bestimmten Städten gibt, die es in anderen Städten nicht gibt. Dass man sagt, okay, das beste Idre kommt aus Al-Khalil und alles so Manaish, also so Teigwaren sind eher Richtung Jenin. Also sozusagen wirklich, wie unterschiedlich in unterschiedlichen Städten gegessen wird, das hat mich richtig, richtig doll überrascht. Hebron ist ganz stolz auf seine Karabish Halabe. Das sind wie so eine Art Churros. Also es sind sehr klebrige Teigwürste. Ja, eigentlich ist es eine Art Churros. Dann natürlich auch die Frage, wo gibt es die besten Falafel? Es gibt in Ramallah gibt es einen so einen Verkehrskreisel, wo auch so ein Stand ist. Und dies ist so krass, in was für einer Geschwindigkeit diese Männer da diese Sandwiches machen. Also es ist wirklich, als ob man so auf Schnelldurchlauf schalten würde. Und dieser Stand hat dann auch 24 Stunden auf und dann kann man um 3, 4 Uhr nachts gehen. Die sind in so einem dünnen Fladenbrot, aber nebenan ist so ein Mann und verkauft Sesamkringel. Und wenn man will, kann man sich dann vorher einen Sesamkringel holen und dann da die Falafel reinpacken. Ich habe auch erst dort gelernt, dass eigentlich ein traditionelles palästinensisches Falafel-Sandwich super schlicht ist. Also eigentlich hast du nur das Brot, Falafel, Tahini, also die Sesamsoße und Salat. Nicht mal Hummus kommt in ein klassisches Falafel-Sandwich.
Du beschreibst in deinem Buch eindrücklich verschiedene Menschen und deren Geschichten. Kannst du sagen, was so die krassesten Begegnungen oder Momente in der Zeit für dich waren?
Ich glaube, dass alle Menschen auf dieser Welt gleich sind und dass wir alle Produkte unserer Umstände sind. Und ich glaube, dass die Umstände in Palästina dafür sorgen, dass wirklich herausragende Menschen heranwachsen, weil man unter diesen limitierten Umständen, unter dem ständigen, unter der Willkürlichkeit einer Militärmacht lernt, wahnsinnig kreativ zu werden, solidarisch zu sein, weil man es alleine nicht schaffen kann, flexibel zu sein, weil man sich nie darauf verlassen kann, dass das, was man plant, auch aufgeht. Und deswegen habe ich wirklich so viele beeindruckende Menschen kennengelernt. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte von einer palästinensischen Familie, die in einem Käfig wohnt, in Beit Ishzar. Das ist ein Dorf nicht weit von Ramallah. Und das Haus dieser Familie ist ein bisschen abseits des Dorfs gebaut und dann entstand neben dem Dorf eine Siedlung. Und dieses Haus, das abseits des Dorfes liegt, lag dort, wo auch diese Siedlung entstehen sollte. Die Familie ist vor Gericht gegangen und hatte die Dokumente und konnte aus irgendeinem Grund erwirken, dass dieses Haus nicht zerstört wurde. Die Voraussetzung dafür war aber, dass ein Käfig um das Haus gebaut wird. Also es gibt quasi vom Dorf einen Käfiggang, der in die Siedlung führt und dann ist um das Haus ein Käfig. Und ich war auf einer Tour mit einem israelischen Aktivisten, der uns in die Siedlung geführt hat und dann stand ich außerhalb des Käfigs und stand vor diesem Gitter und in dem Käfig waren Kinder. Und ich werde diesen Moment nicht vergessen, weil ich war draußen, aber habe mich ja zu diesen Kindern verbunden gefühlt und habe dann immer versucht, denen zu verstehen zu geben, dass ich eine von denen bin, konnte aber nicht laut reden, weil wir in dieser Siedlung waren und der jüdisch-israelische Aktivist uns gesagt hat, wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Und ich bin dann einige Monate später mit meiner Freundin Bissan, von der ich auch im Buch schreibe, haben dann dieses Dorf gesucht und sind quasi von der Seite des Dorfs aus zu dieser Familie in diesen Käfig gegangen. Im Übrigen, dieses Käfighaus hat eine elektrische Tür, die von Jerusalem aus von der israelischen Polizei geöffnet und geschlossen werden kann. Also sie ist in der Regel offen, aber sie könnte geschlossen werden. Und dann war ich mit dieser Familie in diesem Käfig und das Absurde ist, dass diese Familie so freundlich und entspannt war und wir saßen da drin und die haben sich das schön gemacht. Also die haben da Bäume, Blüten, Jasmin gepflanzt, so ein Mosaik, die palästinensische Fahne aus so einem Mosaik. Es war total, wir saßen auf so einer Hollywood-Schaukel mit den Kindern, die dann immer an diesem Käfig von innen lang geklettert sind. Und der Mann hat uns halt die Geschichte erzählt und warum er dieses Haus nicht aufgeben wird, weil das Land seiner Vorfahren ist. Und das hat mich so beeindruckt, das ist eine von unendlich vielen Geschichten, aber das war so besonders symbolisch, weil dieser Mensch so freundlich war und es einfach, also wir saßen und ich habe zwischendurch vergessen, dass wir in einem Käfig umringt von Siedlungshäusern saßen.
Im Kapitel Birzeit schreibst du auch, wie eine Freundin zu dir sagt, wir haben eine Geschichte, eine Tradition, Kultur. Wie viele von uns kennen all das überhaupt noch? Die Besatzung nimmt nicht nur unser Land, sie besetzt auch viel Raum in unseren Köpfen. Würdest du sagen, palästinensische Kultur ist per se politisch?
Also ich glaube, alles ist politisch. Und ich glaube, die Kultur ist vielleicht jetzt in dem Sinne nicht per se politisch, aber das Ausleben der Kultur ist ein politischer Akt, was man ja gesehen hat auch in Gaza und auch an anderen Orten auf dieser Welt im Übrigen natürlich, wie viel Kreativität wächst unter den widrigsten Umständen. Insofern ist das auf jeden Fall eng miteinander verbunden.
Was denkst du denn, was sie meint mit diesen Satz, du hast ja in deinem Buch geschrieben.
Also ich glaube, was sie meint, ist, dass sie der Gedanke eigentlich so umtreibt, dass wir uns immer in Relation zur israelischen Besatzung definieren müssen, weil das einfach so präsent ist. Und dass das einfach so viel Raum einnimmt, weil es nimmt ja auch physisch so viel Raum ein und es spielt überall rein und es beeinflusst alles. Und dass es eben auch eine Form von Widerstand ist, die eigene Geschichte, die Kultur und auch das kulturelle Erbe sozusagen zu lernen, zu archivieren, zu teilen.
Alena Jabarin, deutsch-palästinensische Autorin. Wir sprechen gleich weiter. Auch ein anderer palästinensischer Schriftsteller greift dieses Gefühl auf. Abdelrahman El-Kalak in seinem Gedicht »Könntest du nur vergessen«, erschienen im Waldstein Verlag in seinem Gedichtband »Übergangsritus«.
Könntest du nur ein wenig vergessen, kleiner Schelm, und aufhören, in längst zerstörten Häusern zu leben, dann müsstest du sie nicht alle überall hin mitnehmen. Könntest du nur ein wenig vergessen, kleiner Schelm, und aufhören, beim Öffnen der Fenster an die Zurückgelassenen zu denken. Könntest du nur vergessen, die Fenster zu öffnen, wie du Zugnummern und die letzte Umarmung vergisst und wie eine einsame alte Frau am Abend die Fenster schließen und schlafen. Dann würden dich die Tränen nicht überall fallen, so lange nach dem Abschied. Könntest du nur ein wenig vergessen, kleiner Schelm, könntest du nur dein Leben vergessen, um es endlich zu finden.
Die Perspektive von Abdelrahman El-Kalak ist eine ganz andere. Als einer von damals etwa 600.000 Palästinensern in Syrien ist er in einem Flüchtlingslager bei Damaskus aufgewachsen. Heute lebt er in Deutschland. Und er sagt, um hier leben zu können, müssen wir vergessen. Aber gleichzeitig erinnern. So wie Alena Jabarin auch.
Ich habe sehr, sehr viel darüber nachgedacht, weil natürlich auch gerade, wenn man so wie ich jetzt auch Menschen mit palästinensischem Background in der Diaspora ist. In dem Moment, in dem du sagst, du bist Palästinenserin, kriegst du Fragen gestellt, die in irgendeiner Form in Relation, also im Zusammenhang mit Israel stehen oder mit der politischen Situation, mit der Besatzung, mit Krieg, mit wie auch immer. Also es geht ja nie darum, wie tanzen Palästinenser, wie heiraten Palästinenser, welche Musik hören sie, welche Instrumente haben sie, welche Farben nutzen sie, wenn sie zeichnen, wie ist eigentlich die Architektur in Palästina. All das spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in Deutschland palästinensische Literatur kennen, palästinensische Dichter kennen. Und was Balkis halt sagt, ist, dass wir aber auch die Aufgabe haben, dafür zu sorgen, dass wir nicht vergessen, wer wir eigentlich jenseits all dessen sind.
Du hast gerade gesagt, was für palästinensische Musik es gibt, was für Dichter es gibt. Gibt es irgendjemanden, der dir in der Zeit dort sehr ans Herz gewachsen ist? Also Dichter oder Poeten, Musiker oder so, die dir besonders viel bedeuten?
In meinem Fall ist es so, ich bin halt nur deutschsprachig aufgewachsen. Und also mein Vater hat nur Deutsch mit mir gesprochen und ich habe erst, als ich dann nach Haifa gegangen bin mit 16, worüber ich ja auch schreibe in dem Buch, angefangen Arabisch zu lernen. Dann habe ich natürlich später dort 3 Jahre gelebt. Also ich spreche jetzt Arabisch, aber was mir, glaube ich, so ein bisschen verwehrt geblieben ist, dadurch, dass ich halt diese Sprache nicht in die Wiege gelegt bekommen habe, ist wirklich die Feinheit der Sprache in ihrer Tiefe zu verstehen. Was mein einziger wirklicher Streitpunkt mit meinem Vater ist, warum er damals nicht mit mir Arabisch gesprochen hat. Und das sind auch so ein bisschen, das habe ich teilweise im Buch auch erwähnt. Also es gab immer wieder Momente, wo dann die Leute um mich rum irgendwie gemeinsam irgendwelche traditionellen Lieder gesungen haben. Auch bei der Olivenernte werden dann so, nimmt irgendjemand die Trommel und macht so spontane Dichtungen und alle stimmen irgendwie mit ein. Und du spürst dann zwar die Atmosphäre, aber du verstehst eigentlich nicht den Wortwitz und die Feinheiten. Es gibt die Musik von Umm Kulthum, natürlich, sie ist jetzt keine Palästinenserin, aber ist natürlich super zentral auch in der palästinensischen Kultur oder für PalästinenserInnen. Fairuz.
Subina, ja, Habibi, Subina, bin du, bin
wenn das dann läuft und meine Familie dann hört das und stimmt dann mit ein und lachen an bestimmten Stellen und sagen, hier kommt meine Lieblingsstelle und ich verstehe es halt nicht. So, das heißt auch, auch das ist für mich, also ich habe das gelernt eher als ein Gefühl, ja, als dass ich jetzt wirklich die Feinheiten, den Wortwitz verstehen könnte.
Du hast es gerade schon mehrfach anklingen lassen. Man lacht viel, wenn man unter Palästinensern ist. Wie würdest du den Humor beschreiben oder siehst du es überhaupt genauso?
Also, was ich an Palästinensern so lustig finde oder fand, war eigentlich vor allem die absolute Coolness und Unaufgeregtheit, mit der sie den abstrusesten und verrücktesten Situationen begegnet sind. Also es ist auch, manchmal ist es fast Galgenhumor, ne? Also es ist sehr trocken und es ist eine Reaktion auf eigentlich dieses Unrecht, die uns aber auch immer wieder zum Lachen gebracht hat. Es ist immer so dieses Yalla Basita, also dieses egal, macht nichts.
Wenn man so wie gerade um seine Liebsten bangt und jeden Tag schreckliche Bilder aus der Heimat sieht und auch aus Gaza, woran hält man sich dann fest? Sind es Gerüche, ist es Musik, ist es Essen? Was gibt einem dieses schöne Gefühl von Palästina zurück?
Ich glaube, bei mir ist es auf jeden Fall der Geruch von Olivenöl. Ich weiß, es klingt nach einem Klischee, aber es ist einfach so. Meine Familie hat viele Olivenbäume und der absolute Klassiker ist natürlich, dass wenn wir in Palästina sind, dass wir nicht zurück nach Deutschland fliegen, ohne unser eigenes Olivenöl mitzubringen. Und etwas, was ich auch geschrieben habe im Buch, ist, dass dieses Olivenöl eben nicht in wunderschönen gebrandeten Glasflaschen transportiert wird, sondern meistens in so Sprite-Plastikflaschen oder Cola-Plastikflaschen, die dann wiederverwendet werden. Ich glaube, jeder kennt diese Kühlschränke, in denen dann diese ganzen Sprite- und Cola-Flaschen sind, aber andere Dinge sind drin. Ob selbstgemachter Dattel oder Mandelsaft, was super traditionell an Ramadan ist, oder aber Olivenöl, das jetzt nicht im Kühlschrank ist. Und das ist so richtig gold und dick. Ich habe so weiße Flecken auf dem Arm, Vitiligo, und einmal bin ich durch die Altstadt von Hebron gelaufen und so ein junger Typ lief mir hinterher, Schwester, Schwester, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ein Tipp, mach Olivenöl drauf. Olivenöl ist das Allheilmittel laut Palästinensern für alles. In allen möglichen Notlagen, dieser Art und Weise, wie meine Oma dann so dramatisch zum Schrank geht und mir diese Flasche mit Olivenöl gibt, als ob sie mir gerade 20 Kilo Gold gegeben hätte. Es ist so wertvoll, es ist so ein Schatz. Das ist für mich auch absolut typisch Palästina. Ich muss aber dazu sagen, ich habe ja den Zugang zum Land. Also ich bin ja nicht eine der staatenlosen Palästinenserinnen, die von etwas träumt oder die eine Sehnsucht nach einem Ort hat, den sie nicht besuchen kann. Und ich glaube deswegen, anders als zum Beispiel die palästinensischen Freunde, bei denen ich jetzt gerade in Darmstadt übernachtet habe, die nicht nach Palästina dürfen, deren Wände und Regale und Vitrinen voll sind mit Dingen, die Leute ihnen mitgebracht haben. Ich habe damals für meine Freundinnen in Hamburg, die aus Haifa kommen ursprünglich, aber nicht dorthin dürfen, Sand aus Haifa mitgebracht, Muscheln aus Haifa mitgebracht. Ich brauchte all diese Dinge nicht, weil ich habe einen israelischen Pass und ich kann dorthin reisen. Ich war zwar seit 2 Jahren nicht da, seit dem 7. Oktober. Aber ich weiß, dass ich, wenn ich wollte, ins Flugzeug steigen und hinfahren könnte. Und ich glaube, das macht es für mich nochmal ein bisschen anders. Natürlich vermisse ich Palästina. Aber ich glaube, das Wissen darüber, dass du die Möglichkeit hast, hinzugehen, das ist ja ein massiver Unterschied. Das haben halt die meisten Palästinenser auf dieser Welt nicht.
Die Autorin Alena Jabarin über Geschichten aus Palästina. Ihr Buch Der letzte Himmel, meine Suche nach Palästina ist gerade im Ullstein Verlag erschienen. Ich bin Lara Schehada, das war HR Info Kultur.